Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute sitzt mir Jürgen Ulbrich hier am Mikrofon gegenüber und wir sprechen über das Thema Empfehlungskultur, Recruiting Best Practice. Hi Jürgen, schön, dass du heute mit dabei bist. Magst du dich uns kurz selbst vorstellen, bitte?
Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Gerne. Mein Name ist Jürgen. Fulltime bin ich eigentlich beschäftigt bei Spread, machen quasi digitales Mitarbeiterempfehlungsprogramm. Und ja, ich bin heute da, weil wir vor einigen Monaten eine kleine Wall gestartet haben, aber dazu ja gleich mehr.
Genau, und jetzt wollen wir ja heute nicht direkt über das Thema Mitarbeiterwerber, Mitarbeiterprogramm sprechen, sondern über Empfehlungskultur. Was verstehst du denn unter Empfehlungskultur?
Spannende Frage. Also wir hatten früher quasi in unserem Unternehmen eigentlich definiert gehabt, es geht darum, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Kultur, also die Gewohnheit entstehen lassen, regelmäßig zu empfehlen. Jetzt durften wir speziell auch durch den Award eigentlich lernen, es geht doch viel mehr um die Zufriedenheit. Also wie zufrieden sind Mitarbeitende eigentlich? Und daraus entsteht eigentlich automatisch diese Empfehlungskultur in Anführungsstrichen.
Das darf man wahrscheinlich jetzt nicht zu hoch hängen, ähnlich wie so dieses Thema Fehlerkultur. Das heißt, wir reden über einen Teilaspekt, der Auswirkungen hat auf das Thema Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter.
Ganz genau.
Sehr schön. Jetzt ist dieses Thema eigentlich ja schon viele Jahre präsent und trotzdem gibt es im Markt ja viele Unternehmen, die noch gar nicht so in diesem Empfehlenprogramm systematisch genug unterwegs sind, sprich noch keine Empfehlungskultur haben. Wie siehst du denn momentan, welche Rolle spielt es denn Mitarbeitenden Empfehlung im Recruiting?
Wir sind immer größere, immer wachsendere. Ist ja die Frage, auf welche Tiefen habe ich? Also wir merken ganz klar, es geht ja, wie du weißt, viel mehr ums Überzeugen statt nur ums Finden, was wir ganz oft hören. Und dementsprechend wird es ganz wichtig, das kennen wir alle, ich nenne gerne das Beispiel von der Wahl, vom Liebling, von der Pizzeria, vielleicht im Urlaub. Ich gehe viel mehr auf welche Empfehlungen von irgendwie mal Freundin oder Freund, statt jetzt irgendwo die Anzeige, die ich sehe oder jemand, der mich vom Lokal reinlotst ins Geschäft. Ähnlich wie Active Sourcing, vielleicht im Recruiting. Und deswegen sehen wir, gibt es ja ganz viele Zahlen dazu auch, ein ganz großer Trend dorthin. Von dir hast du gesehen gehabt, vor einiger Zeit bei LinkedIn, dass da Unternehmer Prio 2 erst drauf gelegt hatten. Und wir merken es auch ganz klar. Das Thema immer wichtiger, aus den erwähnten Gründen, im wachsenden Fachkräftemangel werden die Alternativen immer schwieriger. Und da geht es dann mehr ums Überzeugen. Und da kommt genau diese Empfehlungskultur mehr und mehr ins Tragen.
Das ist genau das, was ich letztendlich auch immer predige, hätte ich jetzt fast gesagt, in meinen Vorträgen, ob das jetzt über Corporate Influencertum ist, das ja auch in eine ähnliche Richtung geht, weil die ja auch sehr nah dran sind und eigentlich das den Arbeitgeber systematisch empfehlen. Menschen gewinnen Menschen, das ist so immer, glaube ich, dieser Ansatzpunkt und dass wir über Emotionen reden. Genau. Wenn wir jetzt da mal ein bisschen tiefer eintauchen, was sind es denn, wo ihr in der Praxis feststellt, das sind so Faktoren, die das beschleunigen oder die das sozusagen voranbringen, damit sich so eine Empfehlungskultur im Unternehmen etablieren kann?
Ja, ich hatte es ja kurz erwähnt, also eine Grundlage, die, glaube ich, eh selbstverständlich ist, ist, wir erwähnen Mitarbeitendenzufriedenheit, logischerweise, das ist die Baseline, aber vielleicht spannender ist, was wir ganz oft sehen, ist, wie viel auch gegenseitig befruchte ich mich zu dem Thema. Was meine ich damit konkret? Ein großer Faktor ist, Erfolge zum Beispiel zu kommunizieren, also vielmehr so eine Community auch entstehen zu lassen. Am Schluss muss ich mir überlegen, das ist ja ganz menschlich, ich brauche eine Motivation, sowas zu machen, was regelmäßig zu machen, die Gewohnheit entstehen zu lassen, eben diese Kultur entstehen zu lassen. Und das muss, wie gesagt, emotional eigentlich passieren. Das heißt, ich muss emotional zufrieden sein mit meinem Arbeitgeber, ich muss auch emotional dafür irgendwie ein Dankeschön bekommen, vielleicht die Anerkennung im Team und so weiter, vielleicht auch irgendwie monetären Anreize und so weiter, um einfach diese emotionale Motivation zu fühlen, das dann regelmäßig zu machen. Und wie erwähnt, in der Community auch das Gegenseitige, glaube ich, zu fokussieren. Ein wichtiger Aspekt, um diese Kultur entstehen zu lassen.
Jetzt hast du häufiger den Begriff Motivation erzählt. Jetzt gibt's ja unterschiedliche Arten von Empfehlungskulturen. Die einen funktionieren gut, weil sie stark incentiviert sind. Das heißt, das Unternehmen zahlt durchaus hohe, manchmal auch vierstellige Prämien für die Vermittlung oder überhaupt nur für den Hinweis auf potenziell neue Mitarbeitende. Jetzt wage ich mal eine brutale These, ist denn diese monetäre Incentivierung eher ein Zeichen für eine schlechte Empfehlungskultur, sprich ich muss die anschieben mit echt hohem Preisgeld quasi?
Das ist eine spannende Aussage und gar nicht so gewagt, weil sie ist gar nicht so weit weg von der Realität. Mhm. Also ich würde nicht sagen, umso höher die Prämie, umso schlechter die Kultur. Es ist aber teilweise so. Aber eins ist ganz klar, eine hohe Prämie macht die Kultur nicht erfolgreicher und sorgt nicht für mehr Empfehlungen, sehen wir ganz klar. Gibt es ungefähr ein Abflachen bei 1.000 bis 2.000 Euro eigentlich, die quasi pro Empfehlung gezahlt wird. Man merkt ganz klar, das sind ganz andere Faktoren, die hier spielen. Also gibt genügend Beispiele von groß bis klein, die Prämien reduziert haben und danach mehr Empfehlungen bekommen haben.
Ah, tatsächlich. Ist überraschend, worauf führt ihr das dann zurück, dass man dadurch plötzlich mehr kriegt?
Ja, es gibt dafür einige öffentliche Geschichten. Also ein ganz bekanntes ist die Google. Kann man mal googeln dazu. Wir haben es bei unseren Kunden aber genauso auch gesehen. Grundlegend, was wir sehen, ist das Wichtigste eigentlich bei so einer Empfehlungskultur oder allgemein bei solchen Programmen ist eigentlich das extreme Kommunizieren. Das muss im Bewusstsein drin sein. Wenn solche Sachen, also hier Werte nicht regelmäßig sind, diese Tätigkeit regelmäßig kommuniziert wird, dann geht's unter. Und das ist meistens eigentlich der große Faktor, der Unterschied macht. Und es hat zum Beispiel diese große Case Study Google auch einen großen Unterschied gemacht, wie sie kommuniziert haben, wie sie nach Empfehlungen gefragt haben, auch wie sie die ganzen unbewussten Netzwerke genutzt haben und so weiter. Aber nochmals, die Prämie ist sogar gar nicht so, ganz im Gegenteil. Und dann gibt es noch andere Beispiele auch, wo die Prämie reduziert wurde und dann zum Beispiel mehr Fokus drauf lag, mehr Ressourcen da waren, um das WWN zu kommunizieren, da Events rumzumachen, kreative Initiativen zu starten, und die waren am Schluss dann ausschlaggebend für mehr Empfehlungen und eben nicht die hohe Geldprämie. Ganz im Gegenteil, die blockt sogar oft dann für die Geschäftsführung weniger über Empfehlungen und Einstellungen, weil es so teuer wird. Also wir empfehlen auch ganz klar immer, wenn es Prämien sind, über 2.000, 3.000 Euro auf jeden Fall reduzieren, weil wir wehnt. Die bremst das oft sogar.
Ja, also du hast recht. Ich glaube, dass da sehr häufig dann das sofort als Kostenfaktor gesehen wird und dann wieder über Kosten statt über Chancen geredet wird, weil man die Cost of Vacancy nicht mit im Blick hat, sondern immer nur einseitig guckt, was ist out of pocket tatsächlich jetzt zu leisten. Sehr spannend. Wenn du jetzt mal so ein bisschen auch in Richtung eures Awards da blickt, dann sind da ja Unternehmen, die das besonders gut machen. Was sind denn so ein paar knackige Ideen oder Themen, wo du sagst, das hat euch selbst auch fasziniert, wie dieses Unternehmen es geschafft hat, Empfehlungskultur positiv voranzubringen?
Ja, gibt's ganz, ganz viele Ideen. Also wir hatten jetzt insgesamt 66 Unternehmen ausgezeichnet in ganz Europa und da waren sehr viele dabei mit sehr spannenden Ideen. Am Schluss ein paar Punkte kommen wir wieder, die habe ich schon erwähnt, kommunizieren, auch es so einfach möglich zu machen und so weiter. Eine schöne Idee vielleicht, die wir auch öfter gehört hatten, kreativ zu sein. Also zum Beispiel kleine Challenges zu machen im Unternehmen. Ein ganz großes Beispiel, wie eine kleine, wenn genügend Anmelderate entstanden ist für das Empfehlungsprogramm, gab es einen Eiswagen, der vorbeigekommen ist. Wie eine Prämie, die auch für alle Unternehmen gelten, für Aufmerksamkeit sorgen, auch nochmal klar machen, das ist uns wichtig hier im Unternehmen, diese Empfehlungskultur und dieses Empfehlen. Und das sind so ein Beispiel. Gibt es noch viele weitere von einfach kreativen Prämien, wo vielleicht die Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer eingebunden sind und noch Kleinigkeiten machen, bis hin zu einfach Teamprämien, die auf einzelnen Teamsbasis funktionieren. Also gibt es ganz viele Methoden, und wirklich kreativ zu sein, lohnt sich in der Regel. Und ganz wichtig, auch angepasst zu sein an die Region, an die Zielgruppen, an das Unternehmen, an die Kultur allgemein, um einfach Incentive zu schaffen, die auch für die Person passt und ankommt. Und da wir erwähnt, ist Geld gar nicht oft der richtige Faktor, sondern eher Sachen, die mich emotional mehr abholen.
Das ist sehr interessant, so eine Incentivierung zu machen, die gar nicht der empfehlenden Person alleine zugutekommt, sondern da quasi schon wieder ein Gemeinschafts-, ein verbindendes Element zu schaffen. Ne? Ich glaube, das zahlt natürlich auf eine Kultur deutlich stärker ein, als wenn der X oder die Y sich mal eine Prämie schnappt und alle sagen, boah, das hätte ich auch gemacht oder warum habe ich es nicht gemacht? Ja, also das kann ja eher genau gegenteilig wirken. Hast du noch mal irgendwie ein paar Tipps, weil das sind ja doch trotz allem wieder Incentivierungen, ne? Also wo man die Menschen motiviert. Gäbe es denn auch außerhalb dieser Incentivierungswelt Möglichkeiten für die Stärkung der Empfehlungskultur?
Was wir auch sehen, ist klarerweise, wie hoch es angehängt ist. Also wenn natürlich Geschäftsführung oder Führungskräfte dahinter stehen und dafür sich einsetzen, das kommunizieren, ist bei uns bei Spread auch ein ganz wichtiges Thema, in einem Onboarding immer alle wichtigen Stakeholder im Unternehmen abzuholen, da einzubinden. Weil nochmals, wie vorhin erwähnt, das gibt die Wichtigkeit im Ganzen. Mhm. Und dann Sie einen Punkt, ich habe vorhin ganz kurz erwähnt, ich erwähne nochmal, was so wichtig ist, auch die Erfolge, die schnell zu kommunizieren. Dass sie schnell klar ist, nicht nur, dass es funktioniert, sondern auch, hey, das ist jetzt nicht nur kurz mal erwähnt worden, das ist bei uns Konstanz, das bleibt da und ist wichtig. Und was ich auch einmal gehört hatte, und das war ein schönes noch abschließender Faktor dazu, ist, es auch in die Werte mit einzubinden. Auch das habe ich schon Unternehmen gehört, die einfach das Wert hinzugefügt haben. Wir sorgen gegenseitig dafür, allen die Stimme im Routing zu geben, aber auch ein bisschen für den Anspruch da ist, so die Anforderung, dass alle ein bisschen beitragen dazu, zu dem extrem wichtigen Prozess des Recruitings.
Unheimlich interessanter Ansatz, definitiv. Und das führt mich gleich zum nächsten Gedanken. Gibt es irgendwie einen Einfluss der Arbeitgebermarke auf diese Empfehlungskultur oder sind die Dinge völlig losgelöst?
Auch eine spannende Frage. Haben es auch oft gestellt, die Frage. Und natürlich, wenn Unternehmen auf uns zukommen und sagen, gut, was ein Google macht, muss nicht auf mich zutreffen. Mhm. Was Sie sehen, ist erstmal, es gibt Unternehmen, die extrem unbekannt sind und trotzdem extrem starke Empfehlungskultur haben und auch viel darüber einstellen. Bedeutet, es ist zwar nicht zwingend Voraussetzung dafür. Natürlich sehe ich, es hilft offensichtlich. Unternehmen mit einer starken Arbeitgebermarke haben tendenziell höhere Quoten der Einstellung. Mhm. Was Sie übersehen ist, in der Praxis, kannst du dir gut vorstellen, oft mit starken Arbeitgebermarke passiert Folgendes. Ich werde gefragt als Mitarbeiter von Freunden, Bekannten, kannst du mich nicht hier empfehlen, um bessere Chancen zu haben? Mhm. Bedeutet, ich pushe damit meine Quoten nach oben. In Wirklichkeit ist da noch ganz viel Potenzial, was gar nicht genutzt ist. Und das wird der große Learning für uns heraus. Ich glaube, die Unternehmen mit starker Marke haben zwar hohe Quoten, aber das größte ungenutzte Potenzial, wo bei ihnen quasi ein bisschen künstlich die Empfehlungsquoten nach oben geschoben werden, durch dieses empfiehl mich mal für bessere Chancen. Das ist, glaube ich, ein bisschen so ein Learning, was wir in der Praxis sehen.
Es würde mich natürlich das Gegenteil auch mal interessieren. Was sind denn so Faktoren, die das Ganze schwächen? Weil ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, dass jetzt negative Kununu und Co-Bewertungen da schon auch einen Impact geben können, dass die Mitarbeitenden sagen, na ja, jetzt wollte ich empfehlen und dann kriege ich quasi zurückgespiegelt. Naja, ist ja toll, dass du empfiehlst, aber wenn ich da mal so gucke, ja, vielen Dank auch für deine Empfehlung, dass die dann sagen, ah, nee, mache ich nicht, ja, also muss ich viel zu viel Überzeugungsarbeit leisten. Was wäre denn noch so ein negativer Impact aus deiner Sicht?
Ja, nee, ist eine spannende Idee. Ich habe es bisher nicht praktisch gehört, aber es kann passiert sein, so eng sind wir auch nicht dran. Zwei Sachen für kleine, ganz kurz, also Incentivierung nur erwähnt, aber wollen wir kurz halten. Natürlich immer, wenn ich Prämien oft sehr spät erst rausgebe, ist oft so ein Zeichen, vielleicht gibt quasi zu viel Verantwortung gebe ich dir, die Person muss 6 Monate noch bleiben, bevor du Geld bekommst, ist oft ein bisschen Hämmer an der Kultur. Mhm. Aber der absolut größte Faktor, der wie auf die Kultur einzählt, ist ganz klar, wenn es dann doch mal schief geht und eine Empfehlung nicht zugeordnet wird. Das hören wir immer wieder. Das ist natürlich auch, wenn ich tolle Excel-Listen führe, es kann mal passieren, dass eine Prämie nicht zugeordnet wird. Und da haben wir schon ganz, ganz viele kleine Horrorstories erlebt, dass was dann herumspricht und dann klar wird, hey, das ist quasi nicht kein Vertrauen mehr da im Unternehmen und das kann dafür sorgen, dass mal recht erfolgreiche Programme dann wirklich versacken, weil sie im Endeffekt ja das Vertrauen verloren haben bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das ist einer der größten und wichtigsten Faktoren, die wir wieder sehen. Wenn hier Sachen mal schief gehen, mal untergehen und die Zuordnung nicht ganz passt und es später rausgefunden wird, hey, die Person, die habe ich doch eingestellt, empfohlen, das ist schwierig für eine Kultur. Ja,
definitiv. Abschließend nochmal irgendwie eine Frage, die mir in dem Zusammenhang immer auf den Nägeln brennt. Das Thema Empfehlungskultur heißt ja immer so ein bisschen dieser weiche Faktor, möchte ich empfehlen, ja. Wie schaffen es Unternehmen denn überhaupt, dass wenn es ums konkrete Recruiting geht, die Mitarbeitenden gar überhaupt mitbekommen, dass da was zu empfehlen da ist? Ja, also ich bin ja auch als Markenbotschafter unterwegs. Nur wenn ich dann anfange und Leute sozusagen begeistere und dann sagt das Recruiting, ja, da haben wir gar nichts, aber hättest du mal da und da was jemanden akquiriert, da haben wir eine Stelle. Wie kommt denn diese Information letztendlich an?
Ja. Ich habe vielleicht 2 Antworten darauf, frage, wie du es genau gemeint hast. Aber also zum einen zum Punkt, wie kommen, weil ich richtig verstanden hatte, die Stellenanzeigen und dieser Suchagent auch zu den Mitarbeitern, ist eigentlich der wichtigste Punkt eigentlich solcher Programme, weil Kommunikation nicht nur so häufig, sondern auch relevant, ist unterschiedlich immer. Ich glaube, es ist für Zielgruppen im Büro meistens einfacher. Da gibt es dann vielleicht E-Mail oder auch Microsoft Teams. Auch hier kann man viel automatisieren mit Software klarerweise, um noch relevanter für jeden zu machen. Die größte Challenge sehen wir eigentlich bei Non-Desk-Zielgruppen, die effektiv zu erreichen, klarerweise, weil ein schwarzes Brett hilft dir nicht mehr so viel und ihr per E-Mail erreicht ihr nicht. Da muss man jetzt kreativ werden. Was wir sehr erfolgreich sehen, das versuchen einzubauen, kann man manuell aber auch machen, ist so Kommunikation über diese Plattformen, wo die Zielgruppen sind, zum Beispiel WhatsApp, SMS und so weiter. Mhm. Am Endeffekt, eigentlich ganz einfach gesagt, kurze Antwort, ich muss mal schauen, auf welchen Kanälen sind denn meine Mitarbeitenden jeden Tag. Ist das Teams, ist das Slack, ist das WhatsApp, ist das SMS? Und dort am besten erreiche ich sie und update sie am besten so relevant wie möglich und nicht mit zu viel Spam auf einmal. Mhm. Noch einen kurzen Punkt, den ich aufgreifen wollte, da muss ich auch einen unseren Patronen rausziehen, Sarah Böning, weil du vorhin meintest, diesen Empfehlungscharakter hat es ja oft noch. Mhm. Auch das ist ein ganz wichtiger Tipp noch, denn das ist fast gar nicht mehr so das Status quo heute. Also man sollte versuchen, fast darüber hinauszugehen und eher, wie sie es immer sagt, von Mitarbeiternetzwerken zu sprechen. Es geht nicht darum, diese reinen Empfehlungen zu haben, sondern wir sind ja als Arbeitgeber heute gezwungen, Talente anzuziehen. Das heißt, wir wollen eher die Netzwerke nutzen meiner Mitarbeiter, um die zu erreichen oder ranzukommen, statt immer nur zu erwarten, dass wirklich echte Empfehlungen sind. Weil dann, wer wen, bekomme ich einen Strich weniger, denn der Anspruch ist dann viel höher, den ich setze und dann gehen mir viele spannende Talente einfach durch die Finger, die ich für normal bekommen hätte, wenn ich klar kommuniziere, hey, jeder Netzwerkkontakt, der relevant ist, ist für uns auch spannend und es muss nicht immer eine Empfehlung sein.
Super. Klasse, ich denke, da sind jetzt ganz viele inspiriert und werden aktiv werden. Ich sage herzlichen Dank, lieber Jürgen. Alles, was man wissen muss zu dir, zu euch, packen wir in die Shownotes. Ich sage vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung, Stefan.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.